Simon Grab, du bist nun mit deiner Diplomarbeit fertig. Wie fühlt sich das an, über dem Berg zu sein?
Ja, eigentlich sind wir mit diesem Interview noch mittendrin, aber ja, eine gewisse Erleichterung ist schon da. Ob über dem Berg nun die richtige Metapher ist, ich bin eher über dem Hirn als über dem Berg.
Deine Arbeit Hirnmusik besteht aus einem Hörspiel und einem Hörspielskript, das mit Kommentaren, Reflexionen, Literaturverweisen und ausführlichen Zitaten versehen ist. Und du bietest noch zusätzliches Audiomaterial an, wo man die Interviews oder den Hörspiel-Soundtrack hören kann. Du fügst zudem noch Musikmixes an, um die eigenen Hörgewohnheiten zu testen. Warum diese Vielfalt? Hättest du dich nicht auf das Hörspiel beschränken können?
Die Form der gesamten Arbeit hat die Funktion, die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema Musik im Kopf produktiv zu machen, und zwar für mich im Prozess des Erschaffens dieser Arbeit oder beim Erklimmen des Berges, um die Metapher noch ein wenig warm zu halten, und für diejenige Person, die sich die gesamte Arbeit anschaut und anhört. Ziel dieser Arbeit ist, zum Phänomen Musik im Kopf neue Zugänge zu schaffen, sich der eigenen Wahrnehmung bewusst oder bewusster zu werden, Denkanstöße für neue Ideen und Perspektiven zu generieren, quasi a door of perception ohne Drogen. Oder mit Drogen, aber das habe ich jetzt nicht getestet. Ich komme ja selber aus der Musik und Klangkunst und bin auch überzeugt, dass sich diverse Diskurse im künstlerischen Werk einbrennen lassen. Aber Kunst ist am Schluss Kunst. Sie folgt ihren eigenen Kriterien und die Einschränkung auf das Hörspiel würde dem Thema nicht gerecht. Ob dann meine gesamte Arbeit dem Thema gerecht wird, ist wahrscheinlich auch anmaßend zu sagen. Aber diese Zugänge zum Thema erschließen sich jedenfalls nicht nur aus dem Hörspiel. Das Hörspiel ist nur eine Lesart, ist meine persönliche Umsetzung. Und genau um diese Lesarten geht es mir bei dieser vielfältigen Form. So kann jemand nur das Hörspielskript lesen und sich so das Hörspiel im Kopf anhören. Über die Kommentare wird meine Position und meine Haltung sichtbar. Oder zum Teil erkläre ich darin, wie und warum ich gewisse Elemente eingebaut habe. Und ich verweise darin auf die aktuelle wissenschaftliche Forschung und deren gesellschaftliche Relevanz. Ich lasse auch bewusst lange Zitate drinstehen, damit die Sprachlichkeit der jeweiligen Disziplin durchscheint. Der Leser oder die Leserin soll in diese Welten eintauchen können und auch wieder den Assoziationen ähnlich plötzlich in anderen Gefilden stehen. Jemand hat die Lektüre mal als Hirnwäsche bezeichnet, worauf ich dann fast den Titel geändert hätte. Und dann noch die hinzugefügten Materialien, die geben dem Ganzen noch eine zusätzliche Tiefe. Die Interviews kann ich übrigens sehr empfehlen. Das war richtig spannend, mit all den unterschiedlichen Leuten zu sprechen. Aber zurück zur Gesamtform. In allen Unterformen ergeben sich eigene oder eigenständige Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen Blickwinkeln und Lesarten. Die Gesamtform ist dann nicht nur die Summe aller Teile, sondern ergibt etwas Zusätzliches, etwas Neues. Ich vergleiche bei solchen Arbeiten das, was entstehen ist, meist mit einem Monster, einem unsäglichen Viech, einem lebendigen Wesen, so einem Cronenberg-Unding, das man bearbeiten und kneten muss, bis sich seine eigene Identität herausschält.
Wann bezeichnest du eine Arbeit als fertig? Wann ist sie für dich gelungen?
Ja, fertig ist eine Arbeit nie. Es reicht aber manchmal, einen gewissen Stand zu akzeptieren und auszuformulieren. In diesem Fall würde ich die aktuelle Form als erste standfeste Kontaktaufnahme bezeichnen. Denn wie zu erwarten war, weiß man am Schluss vor allem, dass man noch nicht viel weiß. Eine gelungene Arbeit ist für mich dann erreicht, wenn sie in sich solide steht und trotzdem über sich hinaus zeigt. Sie soll an verschiedenen Stellen Öffnungen enthalten, unsaubere Bereiche aufweisen, anecken, Interpretationen zulassen, eigene Positionen hinterfragen und hoffentlich auch Kritik hervorrufen. Wer dazu nur Ja und Amen sagen kann, der soll besser in die Kirche gehen, und wer nur Nein dazu sagt, dem wünsche ich auch weiterhin ein wunderschönes Leben.
Wie wichtig ist dir die Rezeption der Leute, die deine Arbeit lesen und oder hören?
Ja, im Prozess während dem Entwickeln des Stoffs gibt es bei mir gewisse Zwischenphasen, wo ich gerne überprüfen möchte, ob die Intention, die dahinter steckt, auch wirklich rüberkommt. Das sind so Momente, wo ich dermaßen tief im Schlamassel stecke und keinen Überblick mehr habe, dass eine externe Reaktion mir sicherlich weiterhilft. Das ist jetzt nicht in einem negativen Sinn gemeint, im Gegenteil, im Schlamassel stecken, das heißt auch, dass das sind meist sehr produktive, aber eben auch sehr wuselige Phasen. Ich frage dann bewusst Leute, die schon einen Bezug zum Thema haben, die aus einer fachlichen Richtung kommen, die sehr gezielt Kritik üben können. Und ich frage Leute, die keinen blassen Schimmer haben, wovon ich spreche. Und diesen Dialog schätze ich, muss ihn aber sehr punktuell einsetzen. Denn zu viel darüber sprechen möchte ich während dem Arbeitsprozess nicht, da es den Flow unterbrechen kann. Manchmal ist es für mich auch besser, mühsamst irgendwo unten durchzukriechen oder mal in einer Sackgasse zu landen und dann auf Umwegen ans Ziel zu kommen. Und manchmal bin ich aber auch froh, jemanden zur Seite haben, der oder die mich über den ganzen Prozess begleitet, mir in regelmäßigen Abständen beratend zur Seite steht. Und für diese Arbeit konnte ich jetzt auf die Hilfe von Barbara Liebster zählen, die selber Hörspielautorin ist. Und sowas kann schon sehr hilfreich sein und wirkt angenehm strukturierend. Und sobald ich aber mit einer gewissen Form der Arbeit zufrieden bin und diese veröffentliche, kümmere ich mich nicht mehr aktiv darum, wie etwas ankommt. Natürlich behalte ich meine Offenheit für konstruktive Kritik und Diskussionen und freue mich über Feedbacks, aber wenn jemand mal ein Stück oder eine Arbeit nicht versteht oder nichts damit anfangen kann, ist mir das eigentlich so quasi scheißegal. Natürlich wurde mir über diese Arbeit auch wieder bewusst, jetzt in Bezug auf das Hörspiel, dass eine eindeutige Übersetzung von der Produktion zur Rezeption nie möglich ist, da das Gehörte immer auch einer individuellen Interpretation unterliegt. Denn die Schallwellen werden ja erst im Hirn zu bedeutvollem Klang verarbeitet, was dann den Begriff der Autorenschaft wiederum radikal hinterfragt. Muss der Begriff der Autorenschaft demnach auf ein neues diskutiert werden? Ja klar, immer und immer wieder. Für mich gibt es aber eine klare Unterscheidung zwischen einer juristisch-ökonomischen Diskussion, die meines Erachtens knallhart von den Künstlerinnen und Künstlern geführt, respektive angeführt werden muss, und einer eher philosophisch-künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Begriff des Originals. Ich bin ja Ende 80er, Anfangs 90er Jahren in Nischenkulturen sozialisiert worden. Und ob nun die drei Akkorde deines neuen Punk-Songs schon jemand zuvor benutzt hatte, war nun mal nicht wirklich relevant. Und mit dem Aufkommen der erschwinglichen Sampler wurde auch Fremdmaterial Teil des Originals. Die Remix-Kultur brachte eine enorme Entkrampfung der erstarrten Urheberrechtsdiskussion und den festgefahrenen Musikstilen, wie ich finde. Ich selber versuche mit so viel Respekt wie möglich mit Fremdmaterial umzugehen, das heißt im besten Fall, dass ich den Urheber oder die Urheberin persönlich anfrage oder zumindest deklariere, wenn die Erkenntlichkeit des Samples relevant für das Stück ist. Und deklarieren heißt dann auch ökonomisch teilen. Und dann gibt es aber auch Fremdmaterial, das ich quasi als Rohstoff verwende, was dann meist dermaßen dekontextualisiert und verfremdet wird, dass ich das auch mal einfach so benutze. Und im Fall der benutzten Fremdtexte in dieser Arbeit zum Beispiel berufe ich mich auf das Zitatrecht und gebe entsprechend die Autoren und Quellen an. Aber eben die legalistische Seite muss einfach pragmatisch gelöst werden. Und nein, Kunst ist nicht gratis. Und ja, eigentlich mag ich mich nicht um das Zeugs kümmern. Ich habe irgendwie Wichtigeres zu tun. Aber es ist schon eine wichtige Diskussion. Was viel interessanter ist in Bezug auf meine Hirnmusikarbeit, ist der Umgang mit dem Begriff Original aus der Perspektive unterschiedlicher Disziplinen. Denn wo und wie entsteht das Werk, die musikalische Idee, woraus besteht das Original, wo gibt's Übersetzungsleistungen und welche Konsequenzen hat dies für das Original? Denn Ja, wenn ich als Musiker sage, dass ich mir eine neue musikalische Idee im Kopf generieren kann, dann stellt der Musikwissenschaftler mich, meine Idee und meine Herangehensweise in einen kulturellen Kontext und verweist auf den Zeitgeist. Der Philosoph betont, dass die Vorstellung schon ein Abbild ist. Der Neurologe zeigt mir Hirnaktivitätsbilder, aufgrund derer man nicht mehr nur von Musik sprechen kann. Die Psychologen erinnern daran, dass die Erinnerungen den Originalbegriff durchaus zu verwässern wissen. Und der Psychoanalytiker verwirft nur schon die Hände, wenn ich sage. Und nicht zu guter Letzt widersprechen mir andere Musiker und Komponistinnen und sagen, dass die Musik erst im Dialog mit der Schrift entsteht oder im Spiel mit dem Instrument oder mit dem Bearbeiten des Klangmaterials. Du gehst in deiner Arbeit auf diese Disziplinen ein?
Ja, denn das Thema Musik im Kopf lässt sich nur unzureichend monodisziplinär verhandeln. Natürlich liegt mein Fokus auf der Perspektive der Musikschaffenden und die Motivation ist auch die eigene musikalische Auseinandersetzung mit imaginierter Musik. Aber wie gesagt, sobald ich von Imagination spreche, geschweige denn von Hirn, stehe ich in einem Diskurs, der per se schon transdisziplinär aufgestellt ist. Für die Arbeit habe ich dann gewisse Schwerpunkte gesetzt. So interessiere ich mich mehr für eine phänomenologische Sicht. Die Musikpsychologie, ein Teilgebiet der systematischen Musikwissenschaft, ist am nächsten an meinen Fragestellungen dran und weist auch eine ordentliche Liste von Forschungsresultaten und Publikationen auf, obwohl Musical Imagery, wie das Forschungsgebiet auf Englisch heißt, noch relativ jung ist. Die Entscheidung, das Hörspiel als Ort der Verhandlung auszuwählen, wurde durch eine neurowissenschaftliche Studie ausgelöst, die besagte, dass es dem Forscherteam gelungen sei, Audio aus dem Hirn zu rekonstruieren. Das warf bei mir dermaßen viele Fragen auf, dass ich mich zu interessieren begann, was denn heutzutage alles schon möglich ist. Die Hirnforschung hat ja eigentlich eine hochaktuelle gesellschaftliche Relevanz, denn es findet momentan ein regelrechtes Wettrüsten statt. Da werden Unmengen an Geldbeträgen reingepumpt, ohne dass eine öffentliche Diskussion stattfindet, wie die ethischen Leitlinien zum Beispiel definiert werden sollen. Und die Kunst kann hier und muss hier einen Beitrag leisten, indem sie Fragen stellt und Positionen offenlegt. Als weitere Disziplin war noch die Philosophie beteiligt, die vor allem aufgrund des fiktiven Szenarios mit dem entkoppelten Hirn Fragen zu beantworten hatte. Und ich tauschte mich auch mit einem Psychoanalytiker aus, einem Aromatiker, einem Chemiker und Naturheilpraktiker und mit anderen Künstlerinnen und Künstlern. Sie alle befassten sich in der einen oder anderen Form professionell mit Vorstellungskraft. Wie zeigt sich die transdisziplinäre Konstellation in deiner Arbeit?
Ja, ich bringe die Menschen und Figuren, die Disziplinen und Perspektiven im Hörspiel zusammen. Ich lasse sie sozusagen in der Montage aufeinander los. Im realen Leben habe ich in Gesprächen und Interviews mit den einzelnen Menschen gesprochen, mich ausgetauscht, immer mit dem Fokus, auf vielschichtige Weise mehr zum Thema musikalischer Imagination herauszufinden. Die Offenheit war sehr groß, der Umgang äußerst freundlich und interessiert und der Austausch geschah auf Augenhöhe, denn die Fragestellungen waren immer übersetzbar und produktiv für die jeweilige andere Disziplin. Dann aber in der Umsetzung des Hörspiels war dann ich der MC, also der Master of Ceremony. Das Hörspiel entstand alleine auf meinem Mist, ist also keine kollaborative Arbeit. Diese Entscheidung war für mich aber klar, da ich in der Produktion an mir selber testen wollte, wie nahe an der eigenen Vorstellung ich das Hörspiel realisieren konnte. Die einzige Disziplin, mit der ich leider nie direkten Kontakt hatte, war die Neurowissenschaft. Die waren irgendwie alle zu beschäftigt, riefen nicht zurück oder hielten meine Mail-Anfragen als nicht wichtig genug für eine Antwort. Das braucht noch ein wenig Zeit, bis das Eis geschmolzen ist. Da der Output der neurowissenschaftlichen Forschung meist sehr zugänglich ist, konnte ich mir diesen Bereich aber über die Literatur erschließen. Ich bin aber überzeugt, dass der persönliche Austausch fruchtbar wäre, und zwar nicht nur für mich.
Und wem hat was gebracht in diesem Austausch?
Das Projekt war von Anfang an so angelegt, dass vor allem ich am Schluss profitieren würde. Ja, die inhaltliche Auseinandersetzung war aber für alle spannend. In den Gesprächen entstanden immer auch wieder neue Bezüge, was die anderen daraus machen, denn schlussendlich, das wird sich zeigen. Aber während den Interviews mit den Musikpsychologen realisierte ich irgendwann, dass meine Nachforschungen durchaus relevante und vor allem neue Erkenntnisse enthalten. Den Grund vermute ich in meiner eigenen Nähe zum Thema und im Zugang zu einer Musikszene, die sich vertieft mit Klangphänomenen auseinandersetzt. Ich dachte da zum ersten Mal, hey, du kannst ja tatsächlich Hirnforschung betreiben. Du machst das tatsächlich einfach auf eine eigene Art. Und wie sich jetzt meine Arbeit mit regulären Forschungsarbeiten verbinden lässt, das wird bei einer Fortsetzung zwingendermaßen ein Thema sein. Welche Einsichten hast du in Bezug auf das Thema Musik im Kopf? Ja, ich bin mit meinen eigenen Experimenten weitergekommen. Viele Musikstücke, die im Hörspiel vorkommen, entstanden zuerst als Idee im Kopf. Ich versuchte sie zuerst zu formen und modulieren, bevor ich an mein Klanginstrumentarium saß. Und das alles in Worte zu fassen, fand ich schwierig oder unbrauchbar. Das liegt aber wahrscheinlich eher an der Komplexität der Musik selber, nicht mal nur an der imaginierten Musik. Einige Stücke konnte ich sehr gut aus der Vorstellung übersetzen und andere missrieten, kläglich, klangen aber dann auch trotzdem großartig. Und entweder war dann die musikalische Idee schlecht oder die Umsetzung nicht adäquat gedacht. Ein Zugeständnis ans eigene Scheitern ist bei mir meist fruchtbarer als ein ewiges Hinterfragen und Zweifeln. Und ein Fokussieren auf jeden einzelnen Schritt im Prozess, also das sich bewusst werden, was man macht während dem Prozess, von der Imagination zur Übersetzung zum fertigen Stück, das kann auch mal sehr ermüdend sein und kann einem auch ein bisschen vom Flow abhalten. Und das Hörspiel selber hat sich als Testumgebung für die Umsetzung von Vorstellungen bewährt. Ich hatte ein Augenmerk auf die Verwandlung der Geschichte, die ich mir ausgedacht habe während der Produktion. Dramaturgisch ging die Idee auf. Der Aufbau der Geschichte verlief recht präzise entlang meiner Vorstellung. Auch der klangliche Bogen über das ganze Stück hatte ich mir etwas so vorgestellt. Veränderungen gab es dann vor allem auf inhaltlicher Ebene. Ich hatte dermaßen viel gutes Material aus den Interviews gesammelt, dass ich die Radiosendungen im Hörspiel anders gestalten wollte. In meiner Vorstellung war die Sendung viel musikalischer, viel irrer, mit mehr assoziativ zusammengemischten Samples und viel mehr Ausschnitten aus anderen Medien. In den Materialien gibt es das Stück Stille, auf dem 56 Minuten lang nichts zu hören ist. Das dient dazu, sich diese Zeit zu nehmen, um eine eigene Variante des Hörspiels zu denken oder um der auditiven Imagination freien Lauf zu lassen. Es funktioniert am besten mit so Schallschutzkopfhörern, dann hört man wirklich nichts von rundherum. Das Spezifische der mentalen Musik in Worte fassen, das ist schwieriger, als ich dachte. Und zusammenfassend, auch aus Statements der Interviewten, würde ich die Eigenheiten der geistigen Komposition als etwas beschreiben, das eine Aufhebung der Zeit- und Raumstruktur erfahren kann, das ein sonderbares Morphing von eigenen zu schon einmal gehörten Klängen vollziehen kann, eine Art emotionale Textur besitzt, bei der ich allerdings außerstande bin, dies in Worte zu fassen. Es gibt meines Erachtens eine eigenartige Bufferfunktion, mit der kurze Fragmente stehen bleiben können oder verzögert erscheinen können. Eine ausgeklügelte Filterung, die sämtliche Musik in ihre Einzelteile zerlegen kann und diese neu anordnen, neu mischen, im Klang verändern kann und so weiter. Und hinzu kommt ein Gefühl, dass die Vorstellung nicht die eigentliche Musik an sich ist, sondern dass diese noch tiefer im Hirn steckt und intellektuell nicht erfassbar ist. Kann die Neurotechnik weiterhelfen? Nein, kann sie nicht. Oder noch nicht, zum Glück. Aber die Auseinandersetzung mit der Möglichkeit einer Hirnmusikmaschine ist extrem produktiv. Wie geht's weiter mit dem Hirnmusikprojekt? Das Hörspiel wird sicher ausgestrahlt. Zusagen habe ich aus Bern, Brüssel und Berlin. Und dann versuche ich, das Stück an Hörfestivals zu platzieren. Ich kann mir gut vorstellen, daraus eine Performance zu entwickeln. Und ein Release auf Vinyl ist geplant, aber ist noch nicht spruchreif. Die Idee der Hirnmusikmaschine beflügelt so manches. Es könnte gut auch neue Verbindungen geben, eine Installation, transdisziplinäre Roundtables zum Thema Braincasts, also eine Radiosendungsreihe oder so. Ja, ungefähr so. Ja, danke fürs Gespräch. Ich wünsche ein weiteres Gelingen. Danke für die interessanten Fragen und danke, dass du kurz aus der Geschichte gesprungen bist für das Interview. Gehst du nun wieder selber rein?
Nein, da musst du mich schon wegdenken.
Das kannst du nicht selber.
Doch, aber nur, wenn du dir das vorstellst. Und wenn du willst, kann ich dich dann auch gleich wegdenken.
Okay, mache ich. Bereit?
Ja.
Eins, zwei, drei. Tack!